Der Podcast.
Folge 189, der Jahresrückblick 2025, Teil 2.
Hallihallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachtsfeiertage gehabt oder habt sie noch, je nachdem, wie ihr religiös drauf seid. Ich begrüße euch zu Folge 2 unseres Jahresrückblicks hier bei Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und sehr rückblickend und sehr augenzwinkernd ist mir zugeschaltet aus Berlin Kabarettist Tillmann Lucke. Grüß dich, Tillmann.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg, dem ich auch fröhliche Weihnachten wünsche.
Ja, danke. Sagt man da Danke? Ja, da sagt man Danke. Ne? Ich weiß immer nicht, wofür man sich bedanken darf und wo nicht. Wegen Toi 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 darf man sich ja nicht bedanken, sonst bringt das Unglück.
Naja, bei Künstlern ist ja sowieso der Aberglaube. Genau. Also diese, was man alles bei Künstlern darf oder nicht darf. Ich zum Beispiel habe mal, wir haben ja ein bisschen Zeit, ich habe die einzige Sache, an die ich abergläubisch, künstlerisch glaube, ist, dass man keine Schuhe auf den Tisch stellen darf.
Ach.
Also das ist grundsätzlich ja auch unhöflich, weil sie ja in der Regel dreckig sind. Da war ich im Berliner Brettl, da habe ich gerade, also war ich ganz neu, frisch dabei. Und da zieht man sie, es war so ein kleines Kapufti um Garderobe. Und dann habe ich die Schuhe halt kurzzeitig mal auf dem Tisch zu stehen gehabt. Und dann sagt mein Chef, Michael Hansen, oh, das lässt aber gleich bleiben. Und sorry. Und dann habe ich gedacht, das ist ist doch albern. Ja, und dann lief in der Vorstellung alles Mögliche schief. Also da fiel irgendwie ein, wir hatten so einen Stehtisch auf der Bühne und mit diesen, wo man diese vier, naja, so einen weißen Stehtisch kennt, so einen Partytisch Und dann gingen die Beine irgendwie, waren nicht eingehakt und gingen auseinander, fiel dann um andere Sachen. Und mir ging sogar von dem einen Schuh, der vorher auf dem Tisch stand, ging die Sohle, so unten so ein Sohlenabsatz ging ab. Und der lag irgendwo auf der Bühne und der Michael hat den dann eingesteckt und mir in der Pause dann gegeben. Und dann ich so, oh, vielen Dank. Und was mache ich? Depp. Ich habe genau diesen auf den Tisch gelegt. Also Pars pro Toto gilt auch. Im zweiten Teil ging dann auch noch alles schief. Also das ist mein Erlebnis, dass mich jetzt, also tatsächlich, ich habe da immer, wenn ich denn meine Sachen auspacke in der Garderobe, dann weiß ich immer, die Schuhe auf gar keinen Fall auf den Tisch.
Genau.
Gibt es bei dir sowas?
Mit toi 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 nicht Danke sagen, alles andere versuche ich Aberglauben zu vermeiden. Das Einzige, was ich mache, ich versuche das Karma positiv zu beeinflussen, indem ich zum Beispiel, wenn ich Auto fahre, immer wen vorlasse oder so. Aber das ist, weiß ich, ob das was mit Aberglauben zu tun hat oder einfach nur der Gedanke. Dann geht man ja, ich meine, die ganzen Sachen wären ja auch schief gegangen, wenn du nicht die Schuhe auf den Tisch gestellt hättest, aber ihr hättet es nicht auf die Schuhe geschoben.
Ja, also wir haben ja vor ein paar Folgen über Homöopathie gelästert, also es ist ja alles noch mit Augenzwinkern zu sehen. Sind wir ja auch, wir sind ja auch mit
Apropos Augenzwinkern, zwinkern wir uns mal weiter durchs Alphabet, denn als treue Hörer unseres Podcasts wissen wir, bei unserem Jahresrückblick gehen wir immer alphabetisch vor. Wir sind jetzt angekommen beim F, Tillmann. Ja. Was ist dein F des Jahres 2025?
F? Da habe ich ein Wort, was du bitte nicht falsch verstehst. Bei dir
ich
ist ja
ich ahne Schlimmes.
Nämlich Fetisch.
Ah, schade. Ich dachte,
nicht das F-Wort. Also Fetisch, ja, das kam dieses Jahr auch zu neuer Bekanntheit durch das Abschiedsinterview von Robert Habeck in der Taz, wo er von einem fetischhaften Wurstgefresse spricht.
Ja, aber es ist ja, also hört mal in die letzte Folge rein, also du widersprichst ihm da ja nicht.
Ja, also es ist wirklich widerlich, dieser absolute Unmensch, wie der seit wirklich, Markus Söder hat noch nie, muss man sagen, noch nie eine Wahl gewonnen. Der hat bei allen Wahlen, die bisher waren, immer sozusagen Prozente verloren, Ausnahme die Bundestagswahl 2025, wo das Ergebnis auch nicht berauschend war, aber immerhin ein bisschen besser
als davor.
So, aber die Landtagswahlen gingen wirklich bergab, 2018, 2023 und der tut so, als wäre er der große Zampano und wird nicht gestoppt. Das gibt auch seit, man könnte sagen, in 7 Jahren kann sich doch irgendwas aufgebaut haben an irgendjemandem, ja, potenziellen Nachfolgern.
Vielleicht, der ist halt auch noch sehr jung, das darfst du nicht vergessen.
Der ist nicht mega jung, der ist Ende 50 inzwischen.
Ja, das ist aber sehr jung.
Ja, man muss eben hoffen, dass die Biologie das ihre tut. Die Ernährung soll ja relativ schlecht sein von ihm. Aber weißt du, so jemand wie Dobrindt, das ist ja auch, das ist so einer, den man vor 10 Jahren ja intellektuell auch eher abgeschrieben hätte.
Ja.
Aber der hat sich doch gemacht, muss man sagen. Jetzt der Posten des Innenministers, also, der taugt ihm besser als der Verkehrsminister. Der Erfinder der Maut, die er dann auf Scheuer abgewälzt hat. Aber sozusagen auch dieses Gemäßigte, was was ja manche in der CSU inzwischen verkörpern, also sowohl gut mit der SPD zusammenarbeiten, vor allem vertrauensvoll, also sich auf Absprachen verlassen können, dann sogar, das war ja bei der Kanzlerwahl relevant, Dobrindt war der Einzige in diesem ganzen Kanzlerkosmos, der überhaupt die Telefonnummer von Heidi Reichenick hatte, um sie bezüglich eines zweiten Wahlgangs, es war ja rein rechtlich so, der Bundespräsident schlägt ja den Kanzler zum ersten Wahlgang vor.
Das ist also, dazu komme ich noch, also vielleicht sollte man das nicht unbedingt jetzt noch genau, thematisieren. Genau,
aber also nur rein technisch. Und die Linksfraktion hat da mitgestimmt bei der Geschäftsordnung oder zumindest um die Geschäftsordnung zu durchbrechen mit Zweidrittelmehrheit mit den Grünen zusammen. Die heißt, zwischen Einbringung eines Antrags und dessen Behandlung sollen also 2 Tage liegen. Und der zweite Wahlgang fand ja aus der Mitte des Parlaments statt und der Bundespräsident hat nicht vorgeschlagen. Das war eben der Grund, warum man diese Linksfraktion dazu brauchte, um am selben Tag noch den Kanzler nochmal zu wählen. Und Dobrindt war der Einzige, die hielten sich ja Gerüchten zufolge im selben Gebäude auf, hätten sich auch einfach ansprechen können, aber das macht man im Plenum nicht. Also insofern, Dobrindt wäre so ein, oder Manfred Weber aus dem Europaparlament, extrem erfolgreich durch Offenheit gegenüber auch denen, diesen Rechtskonservativen, also der am wenigsten rechts stehenden rechtsextremen Fraktion und so weiter. Also doch zumindest im Ergebnis bringt er da viel durch und ist auch unzweifelhaft ein Demokrat. Und der Söder ist halt einfach ein gewissenloser Populist, der noch dazu ganz Deutschland das ganze Jahr lang genervt hat mit seinem Dreck, den er da in sich reinstopft. Also da muss ich wirklich sagen, das ist so ungerecht, dass so einer wirklich jahrelang oben ist und dafür belohnt wird, dass er so dreist und so unverschämt ist, wie er halt ist.
Genau. Er ist offensichtlich nicht so unverschämt, dass ein Großteil der Bevölkerung das nicht wahrnimmt. Aber okay.
Ja, was hast du denn bei F?
F, das ist was sehr Persönliches, aber es war für mich sehr prägend im Jahr 2025, nämlich Friends. Ich habe es geschafft, eine 25 Jahre alte Sitcom nachzuholen. Die Sitcom Friends. Und zwar erwähne ich das deshalb, weil das hier offensichtlich im popkulturellen Zusammenhang die Mutter aller modernen Sitcoms ist tatsächlich. Also erstmal wahnsinnig progressiv dafür, dass in 1994, also von 94 bis 2004 lief die. Erstmal wahnsinnig progressiv, wahnsinnig modern auch in den Ansichten. Also wie gesagt, das ist über 30 Jahre alt ja im Prinzip. Und ich kam deswegen auch drauf, weil wir die wirklich durchgeguckt haben und du kannst das heute wirklich noch gucken. Es gibt ein paar Ansätze in alternativen Lebensgemeinschaften, die man sozusagen Anfang der 90er Jahre noch so machen musste, die man noch nicht umsetzt, aber die sind trotzdem wahnsinnig modern und da spielen so, und die habe ich halt durchgeguckt. 10 Staffeln, also kannst du sagen, 200 Folgen, also über 200 Folgen am Stück mit meiner Frau, immer wenn wir abends frei hatten. Snackable Content, 20 Minuten, aber das war für mich, also zumindest popkulturell, das Jahr 2025 war die Sitcom Friends. Das wollte ich einfach auch mal erwähnt haben.
Das hat mit dem Jahr trotzdem, ja, also...
Na, für mich schon.
Okay, für dich. Ja, nee, das ist ja auch immer gewünscht. Die Leute wollen ja was von uns auch wissen. Ja, wir geben ja doch relativ wenig von uns preis.
Na, ich schon mehr als du, aber... sehr zu deiner Freude. Kommen wir zum Buchstaben G, Tillmann.
Der Buchstabe G wird bei mir ausgefüllt durch die Grünen. Die Grünen. Ja, ja, oder beziehungsweise in dem Zusammenhang eben die grüne Jugend oder auch das schöne Wort Globuli oder auch der Name Gelbhaar. Das waren alles Dinge, die mit den Grünen zu tun hatten. Also immerhin, die Grünen sind jetzt dieses Jahr befreit worden von der Bürde einer Regierungsbeteiligung, was sich vielleicht in Baden-Württemberg auf den Wahlkämpfer Cem Özdemir positiv auswirkt. Also, dass man eben, das ist ja immer so, dass der Bundestrend gegen die Landesparteien, die jeweiligen
Landesparteien. Habe ich jetzt nicht in meinen Prognosefragen, vielleicht mal bloß so als fünften Halbte. Wie groß hältst du die Chance, dass Cem Özdemir es schafft?
Also sie ist, glaube ich, unter 50%, aber sie ist nicht weit drunter. Also es ist ja so, die Grünen liegen ja in den Umfragen ungefähr 8 bis 10 Prozentpunkte hinter der CDU. Und angenommen, und dadurch, dass sozusagen viele Leute beide Parteien wählen könnten, also sozusagen, dass sich da viel überschneidet, weil dieses bürgerliche, spießige, das haben eben beide, würde es sogar reichen, wenn nur 4 Prozentpunkte rüberwandern, ja, sozusagen, oder Noch schlimmer, wenn also ein paar von der CDU noch zur AfD gehen, weil sie enttäuscht sind. Also ja, das, oder von der SPD zu den Grünen. Hm. Also das, es ist nicht ausgeschlossen. Dazu kommt die große Bekanntheit und man muss auch wirklich sagen, die Beliebtheit. Gut, natürlich kann man sagen, der Özdemir war Landwirtschaftsminister, hat hier die Bauern verärgert und so weiter, dass ihm das noch nachhängt. Aber also sagen wir mal so, ich würde mich nicht ganz groß wundern, wenn er...
Aber
wenn
sind
er
die Stockkonservativen in Baden-Württemberg in der Lage, Türk zum Ministerpräsidenten zu wählen?
Das auf jeden Fall.
Gut, das ist ja super.
Das mit diesem Türkischen, das ist...
das ist kein Thema, überhaupt nicht.
Das ist bei ihm auf gar keinen Fall ein Thema. Der sitzt seit 1994 mit Unterbrechungen im Bundestag. Der war damals der erste türkischer Abstammung, der das geschafft hatte. Und damals war das natürlich ein Kuriosum. Ja?
Aber macht die AfD ja damit Werbung?
Beeindruckend. Nein.
Nicht mal das?
Nee, genau. Und daran kann man sehen, dass das auch absolut unmöglich wäre, damit Stimmung zu machen. Da würde man überhaupt keinen einzigen Wähler finden, der da drauf anspringt.
Ich würde es ihm wünschen. Also es gibt ja wenig Politiker, die man persönlich, also sympathisch ist der ja auch mal, das Wort dabei, man kennt die ja nicht, aber ich würde es ihm irgendwie wünschen. Ich fände es irgendwie cool. Ich fand es aber trotzdem scheiße von Kretschmann, genauso wie von Rainer Haseloff, der ist ja nicht mitten während der Legislatur um seinen Nachfolger, bla bla bla. Haben wir auch schon 5000 Mal drüber geredet. Ja. Kommen wir zu meinem G und zwar Gebrauchtwagen.
Nein, stopp. Ich wollte noch die Gelbhaar-Affäre erzählen. Also von den Grünen, das war Anfang des Jahres beziehungsweise Ende 24.
Wobei da jetzt aber, muss man auch vorausschicken, sympathisch nicht das Wort der Wahl ist.
Jetzt bist du ein bisschen wie Donald Trump, der zur Ermordung des Journalisten Khashoggi, der übrigens US-Staatsbürger war und über das saudische Königshaus berichtet hat, etwas kritisch, sagte Donald Trump, manche mochten ihn nicht.
Ja gut, das meine ich.
Genau so ist es. Das ist eine Menschenjagd gewesen. Und viele von diesen woken jungen Grünen in Berlin haben gesagt, ja, also wenn da was ist, dann hat er es ja verdient, falsch verdächtigt zu werden. Die haben von denen, die diese Kampagne befeuert haben, hat sich niemand auch nur entschuldigt für zumindest auch für die Sachen, die nachweislich nicht stimmten. Natürlich gibt es irgendwelche Vorwürfe, die man weder ent- noch bekräftigen kann, aber zu sagen, das haben wir alles richtig gemacht. Unter anderem Jette Nizar, die zurückgetreten oder die nicht wieder angetretene Chefin der Grünjugend, die ja sowieso fernab von allem ist.
Also ähnlich wie Alice Schwarzer damals mit Jörg Kachelmann.
Ja, so ähnlich. Also da wird einer beschuldigt und das muss ja auf jeden Fall stimmen. Glaubt den Opfern, das ist ja auch so eine wirklich rechtsstaatswidrige Forderung, die immer wieder aufgestellt wird. Und nachweislich wurden ja auch Aussagen gefaked. Da gab es zum Beispiel eine Person, die er da belästigt haben soll, die gab es gar nicht. Die wurde erfunden und zwar von einer Bezirksabgeordneten der Grünen, also auch relativ, also Bezirk, sogar Fraktionschefin da in dem Bezirk Mitte, glaube ich. Und die erfand diese Frau und brauchte natürlich bei der Polizei eine Postadresse für als Zeugin oder als Opfer und gab nicht ihre Adresse an, aber eine Adresse einer, die neben ihr in dieser Bezirksversammlung sitzt. Und da kann man natürlich dann wirklich davon ausgehen, dass es nicht Zufall ist. Und also so diese Methoden, das ist ja wirklich kriminell, falsche Verdächtigung, das ist führt im schlimmsten Fall dazu, dass jemand falsch verurteilt wird. Und diese Gewissenlosigkeit, die da mit dem da umgesprungen wird, also nochmal kurz zur Erinnerung, der war früherer auch Landeschef der Grünen, dann Abgeordneter in Berlin und dann wollte er war Bundestagsabgeordneter, wollte wieder nominiert werden. Er war auch nominiert im Wahlkreis und dann kamen die, zufällig gerade in dem Moment kamen die Vorwürfe auf und dann hat also der Bezirksverband dann gesagt, also Friedrichshain-Kreuzberg, hat dann gesagt, da müssen wir ja die Bezirksaufstellung nochmal prüfen. Genau. Und wiederholen. Und das ist natürlich auch, das Schlimme ist, wenn die Wahl gelaufen ist, sowohl, das haben wir ja auch beim Thema BSW gehabt, wenn die Wahl gelaufen ist, dann kann man sich, wenn man seiner Rechte beraubt wurde, nicht ordentlich beschweren. Sowohl als Wähler nicht, als auch, wenn man zum Beispiel als Kandidat auf diese Weise ausgebotet wurde, weil die Parteiführung, die örtliche Parteiführung unterschreibt ja den Kandidatenvorschlag und reicht den dann in der, wo auch immer, beim Wahlkreis oder wo auch immer ein. Und das Unterschriebene gilt, und zwar vollkommen egal, wie es zustande gekommen ist, und zumindest erstmal. Und da muss man schon viel in Bewegung setzen, um zu sagen, nee, da wurde ich aber meiner Rechte beraubt. Und das konnte er eben vor der Wahl nicht mehr und nach der Wahl erst recht nicht. Also das ist so. Und dass sich die Parteispitze, in Berlin sowieso, die sind ja eh auch durch, aber die Bundesparteispitze nicht getraut hat, darüber ein kritisches Wort zu verlieren, ist schon auch ein Armutszeugnis. Naja, genau. Und über die Globuli-Geschichte, die beim Parteitag im November gerade nochmal
so, haben wir auch in der vorletzten Folge schon drüber gesprochen,
ziemlich gut gegangen ist, muss man ja sagen. Hm. Also die große Mehrheit der Grünen ist eben nicht mehr so wie vielleicht in den 90er Jahren die körnerfressenden Sektengläubigen, wohlstandsverwahrlosten Homöopathiefreunde, die gibt es halt so immer weniger. Und man hatte Angst vor denen, obwohl sie nicht mehr existieren. Das war ein bisschen, die Grünspitze hat jahrelang diesen Beschluss aufgeschoben und endlich, jetzt mussten sie ihn zulassen. Und das war also, es brach irgendwie alles in sich zusammen. Man hatte ein richtiges, so ein, wie so ein Scheinriesen aufgebaut. Ah, wir müssen Angst haben davor, dass wir jetzt quasi uns lächerlich machen durch Befürwortung von Homöopathie, und das war einfach überhaupt nicht wahrscheinlich gewesen. So, gut. Das soll es gewesen sein zu den Grünen.
So, ich habe G wie Gebrauchtwagen, respektive Gebrauchtwagenhändler, respektive Christian Lindner hat endlich seine Berufung gefunden. Er ist stellvertretender CEO bei Autoland mit Sitz in Sandersdorf-Brenner. Falls ihr Sandersdorf-Brenner noch nicht gehört habt, das ist hier in Sachsen-Anhalt. Das ist wirklich, also das ist so also,
Sebastian, du schaffst es immer wieder, dein Bundesland irgendwie nach vorne
natürlich,
zu pushen.
Natürlich. Entschuldigung, aber Christian Lindner hat endlich seine Berufung gefunden. Christian Lindner ist das, wie er aussieht. Der ist Gebrauchtwagenhändler. Und zwar nur stellvertretender CEO. Ja. Er ist nicht mal CEO, er ist stellvertretender CEO.
Aber das ist ja auch so ein bisschen fies, weil andererseits könnte man ja sagen, okay, fürs Klima ist es natürlich gut, wenn Wagen nicht einfach so ach, bin jetzt eine Woche damit gefahren, das ist ein Neuwagen, jetzt wird er in die Schrottpresse kommen. Nein, Gebrauchtwagen sind ja Teil, was auch immer, entweder Neuverkauf, also Verkauf als Gebrauchtwagen oder Ausschlachtung und Neuverwendung. Also grundsätzlich ist das ja eine sinnvolle Sache, nur das Wort Gebrauchtwagenhändler hat einfach noch nie einen guten Klang gehabt.
Man muss fairerweise anerkennen, es ist natürlich wirklich ein bisschen unfair, dass 95% aller Gebrauchtwagenhändler den anderen so einen schlechten Ruf machen. Also das ist schon okay. Ja. So, aber Christian Lindner ist jetzt da angekommen, wo er hingehört. Kommen wir zum Thema H. Was hast du bei H?
Bei H habe ich das Wort Hooligan, auch ein ehrenwerter Berufsstand wie Gebrauchtwagenhändler. Genau. Und dieser Berufsstand ist in Polen
Hooligans
jetzt...
Hooligans haben aber mehr Fans.
Ja, ist in Polen jetzt ins Präsidentschaftsamt gelangt, in die den Präsidentenpalast. Genau. Nämlich Karol Nawrocki, ein Schläger, beziehungsweise, ja, es ist alles, ach, das waren doch Jugendsünden.
Genau.
Er ist vor allem Historiker.
Genau.
Und ich weiß nicht, also Historiker dieser Art findet man in Deutschland schon lange nicht mehr. Also ein Peace-Historiker sozusagen.
Welcher Art?
Naja, die auf diese Art, auf die Vergangenheit blicken.
Doch.
Naja, er ist tatsächlich studierter Historiker, das muss man sagen.
Ja, das ist Björn Höcke auch.
Das stimmt auch wieder. Ja, also so weit möchte ich jetzt nicht gehen, aber er ist eben parteilos, aber peace-nah und hat ein Geschichtsmuseum geleitet, das eben auch die Peace verklärt und so weiter, und ist dann eben aufgestellt worden, den kannte keine Sau. Und ein bisschen zu seiner Bekanntheit hat er auch selbst beigetragen. Es gibt ein sehr interessantes Video, kann man auch bei YouTube sehen, einen Ausschnitt, ein Interview von einem Privatsender, auch etwas Halbseiten. Da fragen zwei Moderatoren einen Mann, der so in Kapuze da sitzt und gepixelt ist, irgendwas. Und dann, also zum Thema organisiertes Verbrechen und deren Verstrickung mit der jetzt regierenden Regierung unter Tusk und so weiter. Und also es ist ganz schlimm, Geheimdienste, also so diese Verschwörungstheorie. Und dieser Typ vertritt diese Verschwörungstheorie und sagt, ja, ein Buch fand ich besonders toll, und der hat das alles aufgedeckt, nämlich der Historiker Karol Nawrocki. Und dann kauft dieses Buch, bla bla bla. Und dann stellte sich raus, dieser Typ mit Kapuze, wer war das?
Karol Nawrocki.
Ja, also
sehr schön.
Wirklich alles mit, also
sympathisch, integer.
In der Polit-Satire oder in der Sitcom, da könnte man genauso, und das ist ja das, was in den USA täglich passiert.
Genau.
Jeder denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und in Polen kommt man eben auch mit dieser Art, mit dieser wirklich kriminellen Energie, kommt man eben ganz, ganz, ganz nach oben. Und das ist jetzt tragisch, weil der viel aggressiver drauf ist als Andrzej Duda, der Vorgänger, der ja sogar PiS-Mitglied war, aber viel gemäßigter, viel zivilisierter, auch in seiner ganzen Art. Der hat weniger Vetos eingelegt und jetzt die aktuelle Regierung kann quasi gar nichts mehr machen, wegen dieses Typen. Ja.
Genau. So. Ich habe Hennigs noch verspannt, Stahl. Weil das ja, naja, weil wir Infrastrukturprobleme, ich weiß jetzt auch ein Video hin von Mr. Wissen to Go, gerade bei YouTube frisch hochgegangen, ist Deutschland wirklich so kaputt. Und ja, also Hennigslaufer Spannstahl quasi als ein Ausdruck, ein Stahlbeton, der zu DDR-Zeiten, Ende der 60er, Anfang der 70er, fast alle großen Brücken hier eingebaut wurde und wo jetzt Brücken nach und nach abgerissen würden, unter anderem in meiner Heimatstadt Magdeburg, aber ich soll ja jetzt nicht so viel über Sachsen-Anhalt reden. Da wird jetzt gerade die 5. Brücke abgerissen, weil die Carola-Brücke in Dresden eingestürzt ist, ein Stahlbeton, der eigentlich hätte nach 30 Jahren ausgewechselt werden müssen, was aufgrund der infrastrukturellen, also man sagt immer so schön, die Merkel hat einfach mal 16 Jahre von der Substanz gelebt und das ist das, was uns jetzt hier quasi blüht. So viel dazu. Kommen wir zum Thema E-Tillmann.
Da habe ich so ein Themenkonglomerat. Das Unwort des Jahres 2024, weil das Unwort nämlich immer am Jahresanfang gewählt wird, wissen wir das von diesem Jahr noch nicht. Also 24 war es importierter Antisemitismus, beziehungsweise das stimmt nicht ganz. Das Unwort war Biodeutsch und es gibt in der Jury immer Gastjuroren. Und in der aktuellen Jury waren Meron Mendel und Sabah Nurcema, ein muslimisch-jüdisches Ehepaar, und darin liegt auch, oder die damit sozusagen hausieren gehen, ach, wir sind ja so toll, Stichwort multireligiös. Wenn ich dieses Wort höre, da kotze ich auch schon, weil da fehlt natürlich eine große Menschengruppe, die in zivilisierten Ländern inzwischen die Mehrheit stellt, nämlich die Nicht-Religiösen.
Genau.
Also wenn man jetzt einen Juden, eine Muslima, die ja anscheinend sehr aufgeklärt ist, zusammenpackt, dann hat man schon die Gesellschaft abgebildet. Das ist nicht so ganz. Naja, und das ist eigentlich, dieser Meron Mendel ist eigentlich immer Kronzeuge, wenn es gegen Juden geht. Also der ist, ja, und die beiden haben vorgeschlagen, importierten Antisemitismus zum Unwort zu wählen. Wohlgemerkt in einer Zeit, wo man in Berlin-Neukölln als Jude nicht mal auf die Straße gehen kann, ohne bespuckt zu werden und beschimpft zu werden. Und das ist alles egal. Wichtiger ist darauf hinzuweisen, dass die Moslems diskriminiert werden aufgrund ihrer Meinung über Juden. Und man merkt halt leider in Teilen der Gesellschaft diese Herzlosigkeit, diese Empathielosigkeit gegenüber Juden. Auch wirklich, also ehrlich gesagt, ich muss sagen, Antisemitismus haben wir jetzt seit 3000 Jahren gehabt. Mir ist das inzwischen ein bisschen langweilig geworden. Können wir das nicht einfach mal lassen?
Ja, wäre ich definitiv dafür, aber die Antisemiten finden es halt nicht langweilig. Und das ist ja das Problem.
Ja, die finden die Theorien ja immer alle sehr spannend und plausibel.
Genau.
Ja, also es ist wirklich eine Krux und deswegen möchte ich da mal darauf hinweisen, dass wir das, dass man einfach mal drüber nachdenkt, immer dieses gutmenschenhafte, ach ja, der Islam ist, der muss hier integriert werden. Ja, am besten integrieren sich Leute aus muslimischen Ländern, wenn sie verstehen oder wenn sie zum Beispiel auch selber schon zu der Meinung gekommen sind, ja, die Religion hat doch dazu geführt, dass ich vielleicht aus dem Land rausgegangen bin, aus dem ich stamme. Und es gibt Länder, wo die Einwanderer, also aus denen die Einwanderer nach Deutschland kommen, die in der großen Zahl genau das verinnerlicht haben, Stichwort Iran. Also ich habe hier noch nie irgendwas gehört, dass irgendwelche Iraner hier auf die Straße gehen für mehr Islam und gegen Juden. Also sozusagen, weil sie da zu Hause oder ihre Vorfahren, das sind ja oft Vorfahren, gemerkt haben, was das alles anrichten kann. Und man muss, ja, wenn das alles so toll ist, dann geht doch, ja, früher hat man gesagt, geht doch nach drüben, ja, geht doch nach Gaza.
Genau.
Und Gaza war auch vor 2023 kein Paradies.
Das ist
so
richtig.
Das nur dazu.
Okay, bei I habe ich wieder was sehr Persönliches, Lokales, muss ich sagen, also was lokal, politisch, wirtschaftliches, was habe ich wohl bei I, Tillmann? Intel, natürlich, Intel.
Intel,
das,
ja.
Das war für uns in Magdeburg, für Sachsen-Anhalt, überhaupt für den Osten, muss man ja einfach mal sagen, war das ja War das ja sozusagen das, die große Katastrophe. Es war ersichtlich, dass es nicht passiert, vor zwei, also so, aber es war klar, Inter kommt nicht und jetzt haben wir die größte Bauruine, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wir haben ein riesengroßes Gewerbegebiet, wo jetzt gerade auch eine neue Stromfabrik hingebaut wird und niemand wird das jemals nutzen. Ich bin heute Morgen, ist meine Tochter schon wieder 10 Minuten zu spät zur Schule gekommen, weil, also nicht, also heute, als wir aufnehmen, wir nehmen ja ein bisschen im Vorlauf auch, das muss man ja fairerweise mal sagen, weil da wieder die Baustelle wegen dieser Stromfabrik die Autobahn gesperrt war.
Ja. Ja, also das ist halt wirklich tragisch und das ist in der Politik manchmal so, da kommen irgendwie und da kommen irgendwelche halbseitenden Typen und sagen, Mensch, ich bringe hier das ganz große Geld her.
Genau.
Und wir erinnern uns dran, einmal hat es ja auch geklappt, nämlich in Brandenburg mit Tesla. Da genau. Hat man ja eigentlich auch nicht dran geglaubt, weil es ja auch genügend Gegenbeispiele gibt, dass sowas dann doch nicht. Und die Fabrik wurde gebaut, auch mit sozusagen, da ging es plötzlich dann doch, Bürokratieabbau zu betreiben. Hat man auch viel Gegenwind gehabt von Bürgerinitiativen, aber die Fabrik steht und man kann ja davon halten, was man will, aber es ist der Politik.
Und die leuchtet schön, möglich, das muss sowas, man sagen.
Ja, es ist anscheinend möglich, das zu machen. Und jetzt muss man nicht drüber reden, wer der Chef von Tesla ist und was der alles. Aber trotzdem, das ist ja eher ein Gegenbeispiel, weil eigentlich läuft es ja eher so rum, dass etwas dann groß angekündigt wird und noch schlimmer im Fall von Intel sogar angefangen wird zu bauen.
Genau. Und also dann, nur auf Staatskosten. Also Intel hat da keinen Cent investiert. Und das Geile ist, jetzt wollen die das Grundstück zurückgeben. Also die sind bereit, die Stadt Magdeburg hat ein Vorverkaufsrecht, aber zum Dreifachen des Preises, wie sie es damals Intel verkauft haben. Ja. Und muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich vorher in den Vertrag reinschreiben lassen. Also ich hätte es an Intel Stelle genauso gemacht.
Ja, aber die Frage ist, was waren jetzt die Faktoren, warum es nicht geklappt hat?
Weil das Geschäftsergebnis von Intel so schlecht ist, dass sozusagen, wir haben das ja Panik wegen China und so weiter, ging es ja darum, dass man auch Chips hier sozusagen auch mal im europäischen Inland baut, damit die, und die haben aber einfach die Kohle im Moment nicht.
Ja, wobei es wäre ja richtig vergoldet gewesen, also da wäre ja jeder Arbeitsplatz da mit, also es geht halt in dem Fall nicht hauptsächlich um Arbeitsplätze, sondern es geht, wie du sagst, um die Chips, also dass man wirklich hier die kritische Infrastruktur herstellt, insofern war das ein bisschen populistisch zu sagen, ja, ist jeder Arbeitsplatz mit einem 6-7-stelligen Betrag subventioniert, das stimmt nicht oder das ist nicht das Ziel. Aber man muss natürlich hoffen, dass es jetzt andere Firmen gibt, die auch doch, überhaupt, dass es irgendwann mal Chips gibt, die aus Europa kommen.
Ja. Unser zukünftiger Ministerpräsident, den ich bei S übrigens nicht habe.
Sondern bei T? Bei T?
Nee, auch nicht. Hab den gar nicht drin. Einfach aus Prinzip.
Sag mal den Namen.
Sven Schulze aus Quedlinburg, so. den habe ich, der sagte, naja, wenn wir wollen hier was Richtiges, wir könnten das jetzt stückchenweise verscherbeln, aber wir wollen hier was Richtiges, was so viel im Politikerdeutsch heißt wie, da kommt keiner. Gut, kommen wir zum Buchstaben. Nee,
ich wollte, da kann ich noch anschließen, ich habe es nämlich nicht unterbringen können und kann es noch anschließen, ein extrem positives Vorbild, wie man sowas, was Gescheitertes dann doch noch irgendwie zum Erfolg führen kann. Habe ich ein kleines Quiz für dich, was könnte ich jetzt meinen? Kleiner Tipp, man fährt dran vorbei, wenn man in das berühmte, das hatten wir bei C, ins berühmte Cottbus fährt.
Tropical Island?
Genau. Tropical Island.
Was?
Ja, also wer so von weiter weg kommt, dem muss man das vielleicht erklären. Es gab in den 90er Jahren einen Plan, Zeppeline zu bauen, zum Zweck der Frachttransportierung. Und die
Transport wurde, heißt das auch.
Genau, des Transports. Und da wurde die brandenburgische Landesregierung beschwätzt, eine Halle dafür, eine Fertigungshalle dafür zu bauen, für diese Cargo-Lifter nannte man das. Oder war dieser, nannte sich dieser, es war aber eigentlich ein Zeppelin. Und dann hieß es irgendwie, ach, sind wir jetzt doch 100 Jahre zu spät für dieses Transportmodell. Also es hat sich nicht gerechnet. Die Halle war komplett fertig. Das ist die größte freitragende Halle der Welt.
Und da ist jetzt Tropical Islands drin.
Und dann haben irgendwelche Investoren das übernommen und gesagt, wir machen das. Wurde auch belächelt und das ist eben seit 2004 immer wieder mit Erweiterungen und das läuft wie Bolle. Und ich persönlich habe das in diesem Jahr, das ist deswegen auch Teil meines Jahresrückblicks, ich habe das auch mal besucht und ehrlich gesagt, von außen denkt man immer, das ist doch, das muss, das geht doch gar nicht, das ist doch absurd und wenn, dann sind da nur Assis drin und alles scheiße und so weiter. Das stimmt gar nicht. Das ist wirklich ein, also Naherholung auch, kann man sagen, auch fürs Klima. Gut, da geht viel Hitze rein in die Luft und so weiter, aber man kann sagen, man braucht wirklich nicht in die Südsee zum Urlaub, weil man hat da alles, da ist alles schön aufgebaut und es sieht auch, also quasi jedes südliche Gefilde ist da irgendwie architektonisch abgebildet, da gibt es einen kambodschanischen Tempel, dann gibt es irgendwelche Favelas und so weiter. Und genau. Es ist wirklich da mal ganz unvoreingenommen einen Tag oder zwei Tage da zu verbringen, das ist wirklich cool, muss man sagen.
Werbung Ende.
Es geht jetzt nicht darum, dass alle dahin sollen,
ja,
aber es ist sozusagen, das ist eben auch Wirtschaft oder auch Volkswirtschaft, dass man sagt, so, das eine ist gescheitert, was machen wir jetzt? Und natürlich muss da das Land auch mitspielen. So ein Investor kommt ja nicht und zahlt alles sofort. Aber das ist eine Erfolgsgeschichte und es gibt den Bedarf anscheinend, ja. Okay. Ich hatte nur das Problem, dass ich, das war so im Herbst und da waren in allen, man geht ja dahin, wenn keine Ferien sind, aus dem und dem Grund, weil da sonst lauter, wie nennt man die, Kinder sind und das verstopfen. Und das Dumme war, ich hatte übersehen, dass nur in Bayern noch Ferien waren. Das heißt, ich musste irgendwie Ohrenschützer tragen, weil ich halt
ganz viele kleine Söders um dich drumherum waren.
Genau, Fränkisch, also seitdem mag ich Fränkisch noch weniger, aber ist nicht schlimm.
Genau. So, kommen wir zum letzten Punkt heute, nämlich zum Buchstaben J. Was hast du denn bei J?
Bei J habe ich J und dann habe ich noch D und dann habe ich noch Weiß. J.D. Weiß, mein Vizepräsident des Herzens.
Den gibt es nicht, aber das soll so ähnlich aussehen wie J.D. Vance.
Genau, J.D., ja, so heißt er eigentlich. Oder Shady Vance könnte man ihn auch nennen.
Ja, das gefällt mir besser.
Oder wie...
Wobei, an dem ist ja nichts shady, der ist ja nur dark.
Wie Jimmy Kimmel ihn nannte, wegen dieses lächerlichen Bartes. Discount Ulysses Grant.
So.
Also, der ist ja mit allen Abwassern gewaschen und da muss man sagen, dem würde ich nicht mal einen Gebrauchtwagen verkaufen. So genau. Schäbig ist der.
Und das Problem ist ja, viele, also er gilt ja als der designierte Nachfolger, also falls die Biologie in irgendeiner Art und Weise gerecht ist, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, also gleich sogar sehe ich gerade, ist der ja der Nachfolger von Trump, falls jetzt während der Amtszeit was passiert und viele sagen ja auch, er wird halt 2028, weil Trump jetzt wohl schon angedeutet hat, dass er irgendwie begriffen hat, dass er nicht nochmal antreten kann. Zumindest hat er das jetzt diese Woche, also gilt das bis jetzt, kann ja morgen schon wieder ganz anders sein. Hat er gesagt, dass er, also ich glaube nicht, dass der irgendeine Chance hat, amerikanischer Präsident zu werden. Weil er hat einfach nicht diese Frechheit, diese Rotzarschigkeit und die Coolness von Trump.
Ja, also so ein Wahlkampf ist natürlich schwierig und da braucht man gewisse Qualitäten und er ist ja wirklich auch, also ja, also dieses
das bisschen. Ich halte den Mann für hochgefährlich, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Das ist
der hochgefährlich, das hat ja zu Ostern, am Ostersonntag, Papst Franziskus mitgekriegt, ja, letzter
genau.
Besuch.
So.
Und einen Tag später, ja, Tschüssikowski.
Genau, nicht nur deswegen. Gut.
Und letztlich steht für mich dieser Punkt oder dieser Buchstabe steht halt für mich für dieses gesamte, für die gesamte Regierungsform der USA, also dass da wirklich eine neue Regierungsform geschaffen wurde. Früher hat ja Platon gesagt, Philosophenkönig, also der Schlauste soll herrschen und heute würde man in den USA von der Worstokratie sprechen, also die Schlechtesten sollen regieren und diese ganzen Gestalten, am schlimmsten ist ja Kriegsminister Hexeth, der ja höchstwahrscheinlich ein Kriegsverbrechen befohlen hat vor Venezuela, absichtlich Leute, die also auf dem Boot waren, das da versenkt wurde, die dann also erschossen wurden, als sie im Wasser trieben. Also das muss man wirklich, das ist das absolut das Widerlichste, was man machen kann. Und diese ganzen, es gibt genügend Personen, über die man sprechen könnte, da würden wir aber Podcasts, Folgen mitfüllen, die wir jetzt nicht haben.
Genau. Ich habe bei J habe ich tatsächlich junge Alternative, weil G bei mir schon belegt war mit Generation Deutschland. Also wir haben ja jetzt gerade jetzt vor kurzem Ende des Jahres quasi den Gründungsparteitag einer junge Alternative war ja nur ein Verein, die AfD nahe war. Jetzt hat die Partei quasi diesen Verein auflösen lassen, konnte es ja selber nicht machen, um jetzt eine parteiinterne Jugendorganisation, nämlich die Generation Deutschland, zu gründen, wo ich jetzt gar nicht auf die Einzelheiten eingehen will, aber wo wirklich so das Abgefuckteste, das Widerwärtigste an rechter Jugend sich, und alle haben sich nur auf Alexander Eichwald gestürzt, Weil sie sagt, na guck mal, aber inhaltlich, das hat hier keiner mit diesem ganzen Dreckzeug inhaltlich auseinandergesetzt. Mhm. Ja, also wirklich, wirklich schlimm. Also wirklich so das Schlimmste, was man sich so angucken kann.
Ich frage mich halt, was es damit auf sich hat. Warum man so fixiert ist auf auch diese nationalsozialistische Sprechweise. Also ich meine, deswegen war, das war ja der Grund, warum Alexander Eichwald so, ja, ich muss jetzt unbedingt so wirken, wie das, also dass dieser auch dann gewisse Slogans, also auch Hitlerjugend-Slogans dann übernommen wurden oder wie Höcke letztes Jahr mit dem Alles für Deutschland, dass das absichtlich genau immer auf diese nationalsozialistischen verbotenen Slogans anspielt. Was hat man denn, also man kann ja, was weiß ich, wenn man Nationalist ist oder Rassist oder was auch immer, das kann man ja aus der Gegenwart schöpfen. Warum müssen die sich immer so fasziniert auf dieses Dritte Reich stürzen? Das frage ich mich halt.
Ja, die sind halt doof.
Ja, gut, das ist ja natürlich eine Erklärung, warum sie überhaupt, also ja.
Genau,
das, gut. Ja. Also okay. Wir lassen es bei dieser Vermutung.
Genau, mit dem Buchstaben K machen wir dann in der nächsten Folge weiter. So,
ja.
Kommen wir zu unseren Prognosen.
Ja, also es war ja so, nochmal zur Erinnerung, wir haben uns Anfang des Jahres 10 Fragen gestellt und um Prognosen gebeten und da lösen wir jetzt nach und nach die auf. Ich möchte jetzt Frage 3 auflösen. Wie viele Prozentpunkte liegen bei der Bundestagswahl zwischen Union und SPD?
Ja.
Da hast du 18 gesagt und ich 12 und es waren 12,1, also da liege ich geringfügig näher dran als du.
Das möchte ich als Punktlandung bezeichnen.
Genau.
Also steht es 1
ja,
zu 1.
Gerundet sowieso, ja. Genau. Dann vierte Frage, wie viele Landesregierungen platzen im Jahr 2025? Du hast gesagt 0, ich habe gesagt 1. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass eben das BSW ja in 2 Ländern mitregiert und dass auch, da gab es vor allem in Brandenburg viele Geschichten, dass sie einfach immer wieder beweisen, dass man sich auf sie nicht verlassen kann, dass da nur Idioten drin sind und so weiter. Aber trotzdem, formal sind alle Regierungen noch in der Zusammensetzung wie vorher.
Genau.
Also hast du den Punkt.
Genau.
Damit hast du jetzt 2 und ich habe 1.
Genau. Wobei, eigentlich hast du auch 2, weil ich habe dir wegen der Unsympathie von Jens Spahn und Julia Klöckner, aber ist egal, dann wir lassen das jetzt so. So, jetzt eine Frage, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich die nicht im letzten Jahr schon gestellt habe, aber sie bleibt ja aktuell. Also, oder willst du anfangen? Wir haben was in der letzten Folge
gemacht. Ist egal, nee, fang du mal an.
Okay, wird in diesem Jahr, also im Jahr 2026, der Ukraine-Krieg beendet oder kommt es zumindest zu einem Waffenstillstand? Werden die Kampfhandlungen eingestellt?
Ja, also ja, also wahrscheinlich schon irgendwie. Also das ist immer die Frage. Man kann natürlich dann nicht wissen, wann es wieder losgeht, weil genau das ist ja die Befürchtung, weswegen ein Friede oder ein Waffenstillstand, der nicht abgesichert ist oder der überhaupt ja so halbgar ist wie dieser 28-Punkte-Plan, der ja jetzt nur noch 19 oder wie wenig Punkte hat.
Aus Sicht der Russen ist da gar nichts halbgar.
Ja, also deswegen, ich sag jetzt mal ja.
Gut, ich sag mal nein. Mhm. Und zwar einigen wir uns darauf, eine Waffenruhe, die länger als 3 Monate hält.
Ja, das können wir ja
genau.
So.
Ja, würde ich jetzt einfach sagen, notier das mal bitte mit. Okay, was willst du?
Ich möchte gern fragen, im November wird es ja eine Zwischenwahl geben in den USA, die, also das ganze Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats. Und wie viele Sitze gewinnen oder verlieren die Republikaner bei der kommenden Zwischenwahl? Also die haben ja jetzt noch eine ganz, ganz knappe Mehrheit. Und erfahrungsgemäß die letzten, sagen wir mal, 5 bis 8 Wahlen war es immer so, dass die Regierungspartei verloren hat. Die meisten übrigens, ich habe mal das nachgeschaut, die meisten in den letzten Jahren wurden von Obama 2010 verloren, das waren 64 Sitze. Und die wenigsten von Joe Biden 2022, das waren 9 Sitze.
Okay.
Jetzt ist natürlich die Frage.
Also erschreckenderweise, ich würde jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum stellen. Senat, also ich würde jetzt einfach mal Repräsentantenhaus sagen.
Ja, also es geht nur ums Repräsentantenhaus, jetzt geht in der Frage.
Genau. Daher erschreckenderweise die Unbeliebtheit von Trump immer noch nicht so stark ist wie in seiner ersten Amtszeit, obwohl er viel mehr Scheiße baut, würde ich jetzt einfach, wie viel haben die jetzt mehr gerade, die Republikaner? 3, 4, ne? Also es ist wirklich nicht mehr viel, ne?
Ja, Ist nicht mehr genau. Fies. Kann ja sogar, wenn es ganz übel kommt, bei Nachwahlen sogar in der Wahlperiode zu einem Mehrheitswechsel kommen, aber meistens, viele Wahlkreise sind ja eh klar, weil die Leute da so verbohrt sind, dass sie das, ja.
Also gut, ich gehe jetzt mal auf, dass wir beide sagen, sie werden verlieren auf jeden Fall, also keine dazu gewinnen. Ja. Ich gehe jetzt mal, sie werden 10 Plätze verlieren, also sie werden die Mehrheit verlieren, aber knapp, darum sage ich jetzt 10.
Okay, dann sage ich ein paar mehr und lege mich auf 18 Sitze fest. Ja. Man muss aber dazu sagen, also es ist ja so, das Repräsentantenhaus ist ja proportional zur Bevölkerung zusammengesetzt, 435 Sitze. Und alle 10 Jahre gibt es eine Volkszählung und bei der darauf folgenden Wahl, das war in dem Fall 2022, wird neu zusammengeschnitten, entweder ein Staat behält die Anzahl der Sitze, dann wird in der Regel auch werden die Wahlkreisgrenzen auch beibehalten oder man ändert ein Staat kriegt einen Sitz weniger oder einen mehr und dann muss man ja die Sitze neu schneiden und dann kommt ja dieses Gerrymandering ins Spiel und jetzt zum ersten Mal ausnahmsweise ist es in manchen Staaten ja versucht worden und durch Gerichte, die Trump-gefügig sind, auch bestätigt worden, dass jetzt auch innerhalb dieses 10-Jahres-Zyklus trotzdem noch Wahlkreisgrenzen geändert werden. Also es kann durchaus sein, dass die Republikaner, aber auch die Demokraten in Kalifornien sich mehr Sitze zuschustern, als sie eigentlich hätten. Man kann dann nicht, also sozusagen, man kann dann nicht ganz genau verfolgen, wenn die Wahlkreisgrenzen nicht mehr übereinstimmen, ob ein Wahlkreis jetzt gewandert ist oder nicht von einer Partei zur anderen. Aber insgesamt, es geht uns ja um die Gesamtzahl inklusive dieses Schummelns. Ja.
Genau.
Gut. So, ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende.
Gut, dann hören wir uns in der nächsten Folge, nämlich Folge 3 des Jahresrückblicks. Bis dahin, schöne Rest Weihnachten, kann man das so sagen? Nee,
also am Montag schon, also wir machen das ja jetzt alle ein bisschen schneller als sonst. Also ihr habt mehr von uns jetzt, obwohl wir weniger produzieren, aber habt ihr mehr von uns. Am Montag hören wir uns wieder. Bis dann.
Genau, bis dann. Tschüss.